Also letztes Mal haben wir davon gesprochen, das habe ich davon gesprochen auf jeden Fall, dass wir eine sehr spezifische Gewalt zu thematisieren versuchen, nämlich diese Gewalt, die sich einstellt noch vor dem Beginn der Vision und des Denkens. Ja? Dass wir jetzt über die Gewalt sprechen, die nicht infolge einer Entscheidung, infolge einer gesellschaftlichen Struktur oder wie auch immer für uns verständlich, übersichtlich, begreifbar wird, sondern die Gefahr, die uns grundsätzlich entgeht, weil sie früher anfängt, als wir anfangen zu denken. Und diese Formulierung schon zeigt, dass wenn wir über diese Gewalt sprechen, dann hat es etwas mit der Erinnerung zu tun. Das heißt, wenn ich sage, die Gewalt beginnt früher als die Zeit, die wir reflektieren können, früher als der Anfang unseres eigenen Denkens, dann bedeutet es nichts anderes, man kann das reformulieren, dass ich an die Zeit, als es nur gewaltsam war, an die Zeit vor dem Anfang meines bewussten Lebens, dass ich an diese Zeit gar nicht erinnern kann. Und dann stellt sich die Frage, wie ist das überhaupt, wie steht es mit meinem Erinnerungsvermögen? Oder auf der anderen Seite mit meinem Vermögen zu vergessen? Vielleicht kann ich mich ein bisschen anstrengen. Und wenn ich mich ein bisschen anstrenge, dann komme ich doch auf die Zeit zurück, die ganz früh da war. Ja, es gibt nicht mal sogar diese parapsychologische oder transpsychologische Übungen, bei denen die Menschen sich an die Zeiten erinnern, als sie früher gelebt haben, noch vor der Geburt, und überhaupt an die anderen Zeiten, Welten. Das heißt, da stellt sich die Frage, was ist das Erinnerungsvermögen als solches? Kann ich überhaupt an den Anfang erinnert werden? Und das ist die Frage, mit der wir heute uns beschäftigen werden, wiederum anhand von Schriften von Nietzsche. Zunächst einmal ein Text, der unmittelbar, fast unmittelbar nach Geburt der Tragödie geschrieben wurde, um zeitgemäße Betrachtungen. Und für uns ja wichtig ein Text, das heißt Zweites Stück aus diesem Sammelband von Nietzsche und heißt Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und der Text beginnt mit der für Nietzsche charakteristischen Passage. Er schreibt: Betrachte die Herde, die an dir vorbei weidet. Sie weiß nicht, was gestern, was heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder und so von morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust. Und der Mensch fragt wohl einmal das Tier: Warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nun an? Das Tier will auch antworten und sagen: Das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg, so dass der Mensch sich darauf schocken wollte. Das heißt, das Tier unterscheidet sich vom Menschen durch seine Fähigkeit zum Vergessen. Und es ist für Nietzsche so eine typische Wende. Man meint immer, der Mensch ist besser als ein Tier. Und zwar, weil der Mensch dieses Vermögen hat, zu sprechen. Und das Tier hat dieses Vermögen nicht. Und Nietzsche eigentlich sagt, das Tier ist besser als ein Mensch. Und zwar eben durch dieses Unvermögen zu sprechen und sich zu erinnern. Und zwar ist dieses Unvermögen Effekt nicht, sagen wir, eine Entscheidung, sondern markiert etwas Positives, nicht etwas, was man überwinden soll, sondern etwas, was eigentlich beneidenswert ist. Das Tier lebt also unhistorisch, im Unterschied zum Menschen, und es lebt damit so in der Gegenwart. Und unhistorisch zu leben, bedeutet glücklich zu sein. Das Tier ist, sagt Nietzsche, ein vollendeter Zyniker und ist der lebendige Beweis für das Recht des Zynismus. Der Gedanke, der auch, glaube ich, bei Peter Sloterdijk in seiner Kritik der zynischen Vernunft auch mitklingt. Das Tier zeigt, dass es möglich ist, ohne Erinnerung zu leben und eben glücklich zu leben. Das Tier zeigt, dass zu leben bedeutet zu vergessen. Und so ist der Mensch und das Volk, beide sind dann glücklich, wenn sie diese Fähigkeit haben zum Vergessen. Sie werden dann die Tiere, aber die werden die Tiere nicht im Sinne, dass sie degradiert sind auf eine niedere Stufe, sondern sie werden zu Tieren, sie werden glücklich. Sie bekommen dieses Glücksein. Warum aber ist es besser, unhistorisch zu leben als historisch? Das ist ganz klar, weil wenn man historisch denkt oder lebt oder spricht, man vergleicht immer. Man vergleicht das, was er tut, mit dem, was andere getan haben, mit dem schon aus der Geschichte berichtet wird, was es war, und wird dadurch unsicher. Er weiß nicht, ob das, was er tut, neu ist oder alt. Er weiß nicht, interessant ist es oder nicht, klug ist es oder nicht. Alle diese Vergleiche sind geschichtliche Vergleiche. Ist man in der Geschichte, ist man einem Urteil unterworfen, und dieses Urteil kann auch eine Verurteilung sein. Wir kennen sicherlich diese berühmte Formulierung von Hegel, dass Weltgeschichte ist ein Weltgericht. Das heißt, wenn ich geschichtlich lebe, wenn ich in der Erinnerung lebe, dann bin ich gerichtet. Und zwar durch die einfache Tatsache, die ich an dieser Geschichte teilnehme, durch diesen Vergleich. Und dieser Vergleich kann für mich auch nicht besonders gut ausfallen. Ich bin nervös darüber und zapple, ja, wie Nietzsche sagt, ständig in dieser Unsicherheit. Habe ich aber alles vergessen, was früher war, weiß ich nicht, womit ich mich vergleichen kann, dann bin ich glücklich, weil ich tue, das, was ich tue, aus einer Überfülle des Lebens. Mein Tun ist dann eine direkte Manifestation des Lebens. Und das ist, warum die Tiere glücklich sind und warum ich auch glücklich werden kann. Das ist auch ein Rat und ein Aufruf von Nietzsche, gerichtet an die Kultur, in der er lebt, eine sehr historisierende Kultur zu dieser Zeit, die Kultur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sehr sozusagen in den historischen Stilen gelebt hat. Und Nietzsche sagte sozusagen, weg damit, ja? Vergessen wir, zerstören wir die Vergangenheit. Sie hindert uns nur, unser eigenes Leben voll zu leben. Nun spricht Herr Nietzsche weiter darüber, dass es doch, wenn man über die Geschichte spricht, nicht immer das gleiche Mal. und unterscheide drei Varianten von der geschichtlichen Betrachtung. Eine ist die monumentalische. Es geht darum, dass man in der Geschichte etwas entdeckt, was großartig aussieht. Wie zum Beispiel großartige Kunstwerke, großartige Taten, große Leistungen, wie zum Beispiel Leistung von Kolumbus in Amerika entdeckt hat, was auch immer. Heroische Taten, intellektuelle Errungenschaften. Sie sind diese Monumente der Vergangenheit und die haben auch eine gute Wirkung auf uns unter Umständen, und zwar anspornende Wirkung. Wir denken vielleicht, bin ich fähig auch zu solchen großen Taten. Die stimulieren uns und bringen uns auf die Idee, auch selbst so etwas zu versuchen. Das ist gut bei der monumentalischen Geschichte eigentlich, die aber keine Geschichte im traditionellen, schon inzwischen traditionell geworden, zu der Zeit schon von Nietzsche traditionell geworden, Verständnis der Geschichte ist, weil es nicht um die Entwicklung geht. Ja? Es geht nur um die Leistungen, es geht um große Errungenschaften. Und die können auf uns, wie gesagt, stimulierend wirken, aber auch hemmend. Und zwar weniger auf uns selbst, sondern auf den Betrachter. Es gibt, sagt Nietzsche, so eine Stimmung, gerade bei dem Betrachter, die sich als Kultur befließen verstehen, die immer wieder meinen, naja, alles was die Heutigen tun, das ist nicht so besonders interessant, das ist nicht so besonders spannend, sondern das was früher war, das war wunderbar. Das heißt, die vergleichen die heutigen Errungenschaften immer mit der Fiktion der gestrigen. Sie haben sozusagen eine Liste der großen Leistungen des menschlichen Geschlechts im Kopf und wollen keine neue dazu schreiben. Das ist hemmend, das ist weniger hemmend für diejenigen, die aktiv sind, aber das ist hemmend für die Atmosphäre, in der sie sich bewegen. Und um diese Hemmung sozusagen abzubauen, braucht man eine andere Art der Betrachtung der Geschichte, nämlich eine kritische. Das heißt, man fragt ja nach den Bedingungen dessen, was früher gemacht worden war. Man betont, das, was früher gemacht war, war eben früher gemacht. Das kann man nicht auf das Heute übertragen. Das heißt, man beginnt eine gewisse kritische Arbeit, die darin besteht, diese Monumente bis zu einem gewissen Grad abzuwerten. Also in dem Sinne abzuwerten, dass man sagt, die sind oder die waren gut für die Vergangenheit, sie sind aber nicht gut für uns und für unsere Zukunft. Also dieser Trend ist schon ein kritischer und dafür braucht man einen gewissen auch negativen Ansatz, der auch nicht schadet. Die zweite Variante der Geschichte, Geschichtsschreibung, ist eine antiquarische, wie Nietzsche sagt. Und antiquarische ist im Grunde hegelianische. Man versteht die Geschichte als die Erzählung darüber, warum ich, meine Kultur oder mein Volk so geworden sind, wie sie geworden sind. Und das ist diese Erzählung, die kommt sozusagen von einer Stufe zur anderen Stufe. Und ich bin sozusagen stolz auf meine Vergangenheit, ich bin stolz auf meine Herkunft, wenn diese Herkunft sozusagen gut aussieht, ja, und tatsächlich sich erzählen lässt als ein Weg von der niederen Stufe zu der höheren Stufe. Nun ist das ja auch positiv und hemmend. Es ist positiv, weil dieses Stolz mich vielleicht weiter auch wiederum antreibt, etwas Gutes zu tun und Interessantes zu tun, ist aber auch hemmend, weil ich zu sehr mich auf das Geschichtliche verlasse und zu wenig auf die Gegenwart. Und hier benutze ich mal wiederum eine kritische Einstellung, das heißt eine Einstellung, die wiederum die Vergangenheit zur Vergangenheit macht. die vergangene Epoche sozusagen abschließt und die Perspektive auf das heutige Leben, auf das zukünftige Leben öffnet. Wir sehen also, was als positiv, als negativ gesehen wird. Das heißt sozusagen die Kritik. Ja? Die Kritik ist die kritische Einstellung, die auch in dieser Schrift eigentlich Nietzsche zu der eigenen macht, bedeutet in diesem Kontext nichts anderes als dass das Vergessen seiner Rechte bekommt. Dass die kritische Einstellung ist ein sozusagen moderates, reduziertes, nicht radikales Vergessen. Das Vergessen wäre das Beste, was man erreichen kann. Ja? Das Beste wäre, überhaupt zu vergessen, dass die Geschichte je da war. Es wäre sozusagen direkt vom Leben aus zu leben. Ist das aber nicht möglich, leben wir in einer Gesellschaft, in der die Geschichte da ist, in der schwer abzuschaffen ist, ist die Erinnerung da, die Erinnerungsvermögen da, hilft das dieses absolute Vergessen nicht mehr, wird nicht mehr möglich, wir können nicht mehr zum Tier werden. Wir ersetzen also dieses Vergessen durch eine Kritik. Durch die Kritik distanzieren wir zumindest uns von der Geschichte, werten die Geschichte ab und schaffen für uns gewisse Neuerungen. Ich gehe gleich weiter, aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Sie sehen ja ganz klar, wie Nietzsche beginnt und warum er in diese Richtung geht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich trete in einen Wettbewerb, ja, die Geschichte sozusagen ist ein Vergleich und ein Wettbewerb. Wenn ich in diesen Wettbewerb eintrete, dann kann ich eintreten sicherlich mit einer gewissen Hoffnung, auf den Gewinn. Ja, ich kann sagen, ich vergleiche mich mit den anderen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es feststeht, dass ich gewinne. Vielleicht, und das wäre ja auch möglich, ja, nicht wahr? Vielleicht vertrete ich ja auch eine Position des Fortschritts, der Entwicklung. Diese Position gibt mir eine gewisse Zuversicht. Ja? Und sogar ein gewisses Versprechen, dass ich tatsächlich besser bin als alle anderen, die früher gelebt haben. Wenn die Geschichte eine Entwicklung ist und ein Fortschritt, dann hat jede weitere Generation mehr Chancen, in einem weltgeschichtlichen Wettbewerb oder Vergleich zu bestehen und zu gewinnen, als jeder früher. Das heißt, das Erste, was Nietzsche jetzt in Frage stellt, ist der Begriff des Fortschritts. Und tatsächlich sagt er, das Leben wirkt mehr oder weniger immer gleich. Ja, das heißt, immer zu jeder Zeit gibt es vitalere, energische, talentierte, brillante Menschen, die etwas Interessantes tun. Und die sind immer in der Minderheit. Die Mehrheit, die Massen sind sowieso immer gleich dumm, zu jeder Zeit. Also diese Relation zwischen den Begabten und Unbegabten, Lebendigen und Nicht-Lebendigen, Talentierten und Nicht-Talentierten, und auf die kommt es an, diese Relation ändert sich mit der Zeit nicht. Und das bedeutet nichts anderes, dass es eine kumulative Entwicklung überhaupt nicht stattfindet. Sozusagen die Massen sind als Massen nicht klüger geworden, als sie früher waren, aber die klugen Menschen sind auch nicht dümmer geworden mit der Zeit, sondern sozusagen es ist alles im Grunde beim Alten geblieben. Ist es aber so, dann ist die Tatsache, dass ich später lebe, also jetzt, wenn man die Geschichte als Entwicklung versteht, auf der höheren Stufe der geschichtlichen Entwicklung leben, ist gar keine Garantie für irgendetwas. Ja? Es ist nicht die Garantie dafür, dass ich besser bin, es ist auch nicht Garantie dafür, dass ich schlechter bin. Ist in diesem Sinne Nietzsche auch kein Pessimist. Ja? Dass er an den Fortschritt nicht glaubt, bedeutet auch gleichzeitig nicht, dass er an gewisse Rückschritt glaubt, in einer Form oder anderen, an gewisse Niedergang der Kultur oder was auch immer. Das waren so modische Themen, ja? Oder Entartung oder Dekadenz und so. Er geht davon aus, dass diese Relation immer stabil bleibt. Und das bedeutet, dass jede Zeit im Vergleich zu jeder anderen Zeit gleich strukturiert ist. Nun, auf der anderen Seite sagt er, ja, also besser dann, sich nicht zu vergleichen. Warum? Es schwingt eine gewisse Unsicherheit mit, ja, würde ich sagen, ja, zunächst einmal in dieser Schrift. Das heißt, es gibt einen gewissen Verdacht, dass wenn er, das wäre, sagen wir, sein Leser, er schreibt doch an den Leser, ja, und für den Leser. Er schreibt für den Leser und er schreibt auch die Situation, aus psychologischen Situationen des möglichen Lesers. Ja. Er wendet sich immer wieder an das Volk und speziell an das deutsche Volk. In welcher Situation sieht er seinen Leser? In der Situation eines Menschen, der total verunsichert ist und eigentlich nicht weiß, ist er gut oder ist er nicht gut. Aber irgendwie davon ausgeht, dass er wahrscheinlich nicht so gut ist. Und deswegen gar nichts tut und gehemmt wird. Er sagt also diesem Leser, stelle dich lieber nicht in den historischen Vergleich überhaupt. Vergiss das alles und bring deine Natur zur Geltung. Das ist aber ein Rat an den Leser. Jetzt kommt die große Frage, ist das eine Selbstbeschreibung von dem, was Nietzsche macht? Auf keinen Fall. Weil in der gleichen Schritt sagt Nietzsche, ich bin der Erste, der das sagt, was ich sage. Das heißt, er selbst stellt sich durchaus in einen historischen Vergleich und markiert seine spezifische Stelle in der Weltgeschichte der Ideen. In einem gewissen Sinne ist diese Schrift unehrlich und verlogen. In dem Sinne, in dem später Schriften von Nietzsche es nicht mehr sind. Nämlich Nietzsche schmeichelt immer noch ein bisschen dem Leser, was er später nicht tut, und erklärt ihm, was er lieber tut, um auch gut auszusehen. Ja? Dabei verwirrt er kaum, dass er sich durchaus bereit ist, in einen historischen Vergleich zu stellen und ist völlig davon überzeugt, dass er gut besteht, diesen Vergleich, jeden möglichen Vergleich. Nun, die Frage, die Nietzsche hier zu einer wirklich problematischen, sagen wir, auch wiederum problematischen, weil in gewissem Sinne kann man nie ehrlich sein, ja. Aber zu einem weiteren Versuch, ehrlich zu sein, führt, ist die folgende Frage, die sich doch stellt, ja, einfach in Bezug auf das, was ich gesagt habe, nämlich, kann man entscheiden, ob man erinnern will oder vergessen. Ist es überhaupt für einen Menschen möglich, diese Entscheidung zu treffen? Eine gewisse Schwierigkeit, die sozusagen sich ankündigt, schon in dieser Fragestellung, ist sozusagen gleich zu zeigen. Wenn ich zum Beispiel entscheide, zu vergessen, kann ich mich erinnern an diese Entscheidung? Das ist ja aber unerlässlich für die ganze Strategie des Buches. Zum Beispiel, ich treffe eine grundsätzliche Entscheidung, die Geschichte zu vergessen. Und ab einem gewissen Moment X beginne ich, mein Leben sozusagen frei zu leben und auszuleben. Da muss ich die ganze Zeit, die ganze spätere Zeit, an diesem Entschluss festhalten. Ja? Ich muss das weiter und weiter und weiter tun. Das heißt, ich verspreche das. Ich sage, übrigens gerade dieses Moment, das ist einer der Sprachspiele, die dann Derrida und viele andere gerade im Deutschen so hervorragend finden. Versprechen in diesem ein Versprechen geben und sich versprechen im Sinne, was Falsches sagen, ja, sozusagen, was irrtümlich ist. Also ich verspreche etwas, was ich dann irgendwie halten muss. Ja. Ich muss das auch weiter durchziehen. Wenn ich aber verspreche etwas und dann weiter dieses Versprechen einlasse, dann muss ich ständig daran denken und mich ständig daran erinnern. Und so fragt sich Nietzsche, und aus dieser Frage entsteht die interessanteste Schrift von ihm. Ich glaube, das ist der einzige Schrift, die wirklich interessant ist und philosophisch bedeutend. Alle anderen sind mehr literarisch interessant als philosophisch. Aber das ist eine Schrift, die wirklich philosophisch interessant ist. Das ist der Text Genealogie der Moral. Genealogie der Moral. Die Genealogie der Moral. Das heißt, Nietzsche fragt, was bedeutet es, zu versprechen, und was bedeutet es, ein Versprechen zu halten? Was braucht man dafür, um diese Figur nochmal zu Geld zu bringen? Beginnt aber mit einer vorläufigen Fragestellung, nämlich, wie kann man überhaupt wählen, ja, nicht wahr? Wie ist es überhaupt möglich, dass wir so etwas wie ein Subjekt haben und dieses Subjekt wählt zwischen zwei Möglichkeiten? Zugunsten einer und gegen eine andere. Zum Beispiel erwähnt das Vergessen gegen das Erinnern. Das bedeutet nichts anderes, dass er etwas Gutes wählt gegen etwas Schlechtes. Also wie kann man überhaupt diese Operation zunächst einmal vollziehen? Zwischen dem Guten und dem Bösen zu wählen. In welchem Sinn auch immer. Ja? Das ist eine moralische Wahl. Und eigentlich das Subjekt, das europäische Subjekt des Willens ist verankert in dieser Idee, dass wir überhaupt wählen können zwischen zwei Möglichkeiten, einer guten und einer schlechten. Also beginnt Nietzsche mit der Frage, ob ich oder unter welchen Bedingungen ich überhaupt zwischen Gut und Böse, zwischen einer Lösung und anderer Lösung wählen kann. Was ist das für eine Operation? Und er fragt zunächst einmal, was ist überhaupt gut? Schaut sich die Literatur an und kommt zu dem Schluss, dass die meisten meinen in einer Form oder anderen, das ist tatsächlich die große platonische Tradition, dass das Gute ist etwas, was nützlich ist. Nützlich für die Menschen. Zum Beispiel auch dieser Tisch ist gut, weil ich diesen Tisch benutzen kann. Dieser Stuhl ist gut, weil ich an diesem Stuhl sitze und nicht falle. Und ist dieser Stuhl nicht gut, dann ist dieser Stuhl schlecht. Ist dieser Stuhl schlecht, dann falle ich eben. Das heißt, gut ist nützlich, effektiv, funktionsfähig. Schlecht ist diese Funktion nicht erfüllen. Und wenn ich nicht über das Gute, also über ein gutes Ding, sondern das Gute spreche, kann man sagen, das Gute ist gut, weil es sozusagen allgemein gut ist. Ja? Zum Beispiel, irgendwie nett zu sein, ist gut, ja? Weil generell ist es nützlich und positiv und für die Menschen gut, eben wenn sie nett sind. Nun, sagt ja Nietzsche, das ist doch keine Antwort, weil Das nichts bedeutet, anderes bedeutet, dass das Gute ist das, was für die Mehrheit oder für die Menschheit okay ist. Aber was geht mich überhaupt die Menschheit an? Und warum soll es der Menschheit überhaupt gut gehen und der Mehrheit gut gehen, diese Massen und diese Menschen? Was ist das überhaupt? Warum soll ich ihnen überhaupt was Gutes geschehen? Ja? Das heißt, wofür das Gute eigentlich gut ist, ja, das ist die Frage von Nietzsche. Und wenn das Gute für die Menschen gut ist, dann reicht es nicht aus, weil man dann fragt, wozu die Menschen gut sind. Ja? Und die Antwort ist offensichtlich zu nichts Besonderem. Das heißt, was für die Menschen gut ist, ist kein Kriterium. Nun sagt er, kommen wir von der Frage, und das ist die eigentliche Wende, ja? Da kommt diese Genealogie, ja? Diese Begriff Genealogie. Also von der Frage, was ist das Gute? Also von der Suche nach einer Definition, wie sie uns erwünscht erscheint, kommen wir lieber auf die andere Frage. Die Frage, wie ist überhaupt dieser Begriff, das Gute, entstanden, sondern historisch. Das heißt, von einer gewissen normativen Fragestellung geht man zu einer gewissen Faktizität über und fragt nach dem Faktischen. Die Antwort sieht folgendermaßen aus. Nietzsche sagt, was das Gute ist, ist doch von oben diktiert. Das heißt, diejenigen, die die Macht haben, sie sind auch diejenigen, die sagen, was gut ist und was schlecht ist. Und schlicht ist eigentlich schlicht, auch sagt er in der deutschen Sprache. Und was sind die schlichten Leute? Die sind die normalen Leute, ja, sozusagen die Leute die, eben dieser Masse. Also die Menschen als Menschen sind schlicht. Die sind schlichte Menschen. Und als schlichte Menschen sind sie eigentlich schlecht. Also gut sind nur die Adligen, diejenigen, die Macht haben. Die sind mächtig, voll von Leben, grausam, herrschend, reich, spontan und die sind eben gut und wahrhaftig. Und die, die es nicht sind, sie sind eben schlecht oder schlicht. Das heißt, was das Gute ist und was das Schlechte ist, ist von oben diktiert. Aber nicht in dem Sinne, dass diese Herrenrasse, ja, die Arier, ja, bezeichnen diese Herrenrasse, berühmte blonde Bestien, ja, die Arier, die sind diese wilde Tiere oder Raubtiere, die aristokratischen Raubtiere, die einfach die Bevölkerung befallen, ausbeuten, terrorisieren, sich glücklich machen und alle anderen unglücklich machen. Und die diktieren, was gut ist oder was nicht gut ist. Die aber reflektieren diese Tat nicht. Also die tun das nicht, weil sie so entschieden haben oder weil sie analysiert haben, was gut ist oder was nicht gut ist und sind dann zum Schluss gekommen, andere zu terrorisieren oder sie unterdrücken und vergewaltigen, ist gut. Nein, sie denken überhaupt nicht darüber nach, sondern sie tun einfach das, was ihre Natur ihnen diktiert. Sie sind völlig unreflektiert. Sie haben ein Affekt der Stärke. Sagt, sie sind zu stark, um nachzudenken. Und das ist der Beginn der Nietzscheischen Mythos, ja, der Beginn der Mythos. Er konstruiert diese Herrenrasse
an. Wessen Mythos?
Nietzscheischen philosophischen Mythos. Das ist eigentlich ein Mythos, ja. Er erfindet diese arische, blonde Herrenrasse und definiert sie als die Menschen, die zu einer Reflexion nicht fähig sind, sie sind fähig nur zur Aktion. Die sind so voll von Stärke und Energie und Vitalität und Leidenschaft und Edelmut. Edelmut im Sinne Fähigkeit zum absoluten Risiko. Sie denken nie darüber nach, was aus ihren Taten überhaupt entsteht. Sie denken überhaupt nie über die Konsequenzen nach. Weil derjenige, der über die Konsequenzen nachdenkt, der ist schon verloren. Sondern ihr Leben ist der direkte Ausdruck dieser absoluten Vitalität. Und die schaffen eine Ordnung, die für alle anderen völlig unerträglich ist. Und diese Unerträglichkeit, die führt zu einer Reflexion darüber, was das Gute ist und was das Schlechte ist. Und wenn die Aria, also so konstruierte blonde Aria, sind das Herrenvolk, das direkt das Leben ausdrückt, das Gegenpol sind die Juden. Die sind ein priesterliches Volk, das die Werte umwertet und an den Mächtigen eine geistige Rache einnimmt. Die Juden sind Ohnmächtige. Sie können sozusagen dieser Herrenrasse nicht widerstehen. Deswegen sind sie voll Hass gegen die Menschheit, das Leben, die Gesellschaft, das Edle, das Wunderbare, das Edle und so weiter. Gegen jeden Wert. Und dieser absolute Hass, der genauso grausam ist wie die Grausamkeit der Herrenrasse, dieser Hass wird zu Liebe. Das ist sozusagen die psychologische Wendung. Diese Liebe zur Menschheit oder diese Liebe zur Natur und so weiter, das ist ein Produkt des Hasses. Sicherlich sind die Juden hier genauso ein mythologischer Konstrukt wie auch die Aryen. Und sozusagen die Juden haben die absolute Rache erfunden für diese Aryen, nämlich die Rache der Liebe und des Idealen, des Geistigen und so weiter. Das heißt, sie haben alles, alle Werte umgewertet. Jetzt gilt derjenige, derjenige gut, der zu nichts fähig ist, der sozusagen in seiner Ecke sitzt, der eben nett ist, niemandem was Schlechtes tut, überhaupt sich nicht so besonders anstrengt. Das heißt, der gute Mensch ist ein moderater Mensch, ist der Mensch, der seine Natur unterdrückt hat und der zu keiner Aktivität und zu keiner Lebensäußerung mehr fähig ist. Dieser Mensch ist einfach ein erschrockener Mensch. Das ist der Mensch, der sozusagen von diesem Aria so grundsätzlich erschrocken ist, dass er nicht mehr fähig ist, ihnen zu trotzen. Stattdessen wird er spirituell. Das heißt, er erfindet eine Welt der Rache. Und diese Welt der Rache, das ist der Gott, das ist die Gesellschaft, das ist die Natur, so dass er sagt, jetzt herrschen sie, aber in 1000 Jahren kommt die Offenbarung Gottes. Und diejenigen, die heute herrschen, die werden in der Ewigkeit verdammt sein und in der Hölle schmoren. Wobei diejenigen, die heute schlecht gekommen sind, schlecht aussehen, über das schlichte, schlechte Volk, die werden sich freuen, die werden sitzen im Reich Gottes und den Anblick genießen, wie diese Herren Menschen von damals, wie in ihnen in der Hölle schlecht geht. Und Nietzsche zitiert ja viele frühtheologische Schriften darüber, welche Torturen, und zwar in der Hölle, diese Herren Menschen über sich ergehen lassen müssen. Das heißt, sagt er, im Grunde das Ideal der Menschen ist immer das Gleiche. Die Menschen grundsätzlich wollen den anderen wehtun, sie grausam misshandeln, sie terrorisieren, vergewaltigen und zerstören. Nun, es gibt welche, die das jetzt tun, und das sind sozusagen die Arier, die Herrenmenschen, die sozusagen führen diese Kraft in die Welt ein. Und es sind diejenigen, die sich nicht trauen, das jetzt zu tun, hoffen aber, dass der Gott das später für sie tut. Von der Struktur des Wunsches oder von der Struktur des Begehrens unterscheiden sich aber die Guten von Nicht-Guten gar nicht. Ja? Es geht nur um die sozusagen kosmisch-geschichtliche Zuschreibung. Also die Nicht-Gute tun es jetzt und die Gute tun es später. Dabei, wie ist es dann mit dem Subjekt dann? Und dann kommt diese Frage, zentrale Frage. Und Nietzsche sagt, es gibt ja gar kein Subjekt. Ja? Entweder ist man sehr stark und vital und will jetzt sein Leben riskieren, dann tut man das, was ihm das Leben diktiert. Und zwar jetzt. Oder ist man zu schwach, traut sich nicht und tut es eben nicht und verschiebt auf das Spätere, auf die spätere Zeit. Weder in einem Fall noch in dem anderen Fall trifft er eine Entscheidung. Und dann sagt Nietzsche, es ist sozusagen eine Illusion, dass hinter einer Entscheidung zur Tat, oder hinter einer Tat, sagen wir, eine Entscheidung zur Tat, zu dieser Tat stattfindet. Dass es sozusagen eine Verdoppelung der Tat stattfindet. Zunächst einmal habe ich mich entschlossen, etwas zu tun, und dann habe ich das tatsächlich getan. So geht es nicht, sondern man tut es einfach. Ja, man entschließt sich nicht speziell zu irgendetwas. Und das bedeutet, dass der Mensch nicht fähig ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das Einzige, was unterscheiden kann, ist das Leben oder die primäre vitale Gewalt in ihm. Wenn diese Gewalt stark ausgeprägt ist, dann ist der Mensch eben aggressiv, und wenn diese Vitalität nicht ausgeprägt ist, dann ist der Mensch defensiv. In welchem Sinne und wann er gut ist oder schlecht ist, das kann man wirklich schlecht beurteilen, weil Nietzsche sagt, wenn man meint, böse zu sein, ist böse, dann sind zum Beispiel die Unterdrückten auf ihre Unterdrücker immer böse. Die Unterdrücker sind aber auf die Unterdrückten nie böse. Und sie unterdrücken sie einfach. Und in diesem Sinne kann man auch sagen, dass die Unterdrücker eben immer netter sind, ja, weil sie immer über die Unterdrückten auch gut sprechen. Ja. Die lieben sie sozusagen. Sie lieben sie auszubeuten. Und sind eigentlich voll guter Wille. Und eben gerade die Unterdrückten sind diejenigen, die immer schlecht denken, schlecht fühlen und böse sind.